Okay, herzlich willkommen zum Vortrag Das Model View View Model Pattern. Wir werden uns in der nächsten Stunde mit diesem Pattern, was sicher der eine oder andere schon mal gehört hat, auseinandersetzen. Wir werden viel an der Demo machen, nach einem kleinen theoretischen Einführungsblock und werden schauen, wie das funktioniert. Wer hat denn schon mal mit diesem Pattern gearbeitet? Ja, ein paar Leute gibt's. Wer hat noch nicht damit gearbeitet? Gut, die Hälfte, würde ich sagen, von denen, die gestreckt haben. Okay, schauen wir uns an, ob vielleicht für alle noch was Neues dabei ist. Kurz zu mir, mein Name ist Thomas Claudius Huber. Ich habe bei der Trivades einen Job als Senior Consultant, arbeite dort ein bisschen mehr seit über 5 Jahren, hauptsächlich im Bereich WPF, Silverlight-Entwicklung. Habe unter anderem die 2 Bücher geschrieben zu WPF und Silverlight und wir geben dort auch Kurse und machen Coaching oder Softwareentwicklung. Persönliche Sachen über mich gibt es ganz unten auf meiner Homepage. Wer möchte, kann mir dort auch über das Kontaktformular eine E-Mail schreiben, wenn irgendwie spezielle Fragen vorliegen. Das hier ist ein Bild von meiner Tochter, die kam gestern Nacht um 1 Uhr auf die Welt. Ich bin daher noch ein bisschen hibbelig. Mein Kollege oder mein Vorredner hat eben gesagt, okay, das ist ja ganz gut, dann bist du wenigstens bis jetzt nicht nervös gewesen wegen deinem Vortrag und hattest die Gedanken irgendwo anders. Da hat er ganz recht. Ich hoffe auch, dass alles klappt. Ich habe natürlich die Demos zum Glück schon letzte Woche alle vorbereitet. Hier habe ich noch ein paar Slides zu Trivades. Ich will da gar nicht viel drüber reden. Wer möchte, kann sich das nachher im Foliendownload anschauen. Man sieht einfach, wir haben verschiedene Lösungsbereiche. Ich bin persönlich im Bereich Application Development tätig, mache dort 70% Applikationsentwicklung und so 30% Training. Und es gibt noch ein paar Sachen drumherum. Und hier auch noch ein bisschen was zu unseren Zahlen. Wer möchte, kann sich das dann, wie gesagt, nachher anschauen. Zur Agenda heute. Wir werden uns die Grundlagen anschauen, MVVM. Wir werden schauen, wie das funktioniert, werden noch einen Blick zurückwerfen auf ein älteres Pattern, MVC, werden schauen, wie dort das Ganze gemacht wurde und werden dann im zweiten Punkt eigentlich wirklich anfangen zu programmieren mit Daten und Commands. Das ist üblicherweise das, was ein View-Model nach außen für die View bereitstellt, damit die View sich daran binden kann. Und im letzten Punkt kommen wir dann noch so, ich habe es mal genannt, fortgeschrittene Tasks, kommen wir zu ein paar Punkten, auf die man eigentlich schnell stößt, wenn man eine Applikation da baut. Zum Beispiel, wenn man aus dem View-Model irgendeinen Dialog anzeigen muss, um den Benutzer abzufragen. Oder wenn man Design-Daten bereitstellen möchte. Das werden wir alles eigentlich sehen anhand der Live-Demo. Okay, damit legen wir los mit dem ersten Punkt. Model-View-Controller, der Ursprung vom MVVM-Pattern. Wir haben 3 konkrete Komponenten. Wir haben einerseits das Model an für sich, das Datenmodell, beispielsweise irgendeine Personenklasse oder eine Liste von Personen, die ich von irgendwoher lade. Ich habe die View, meine Benutzeroberfläche, mit was auch immer programmiert und ich habe einen Controller, der die Benutzereingaben behandelt und quasi das Modell verändert. Man sieht drüben, ich habe es mal versucht, so mit den Abhängigkeiten hinzumalen. Die View gibt Benutzereingaben direkt an den Controller weiter. Der verändert dort dann das Model und das Model hat irgendwelche Events, an das die View gehängt ist, wo sie sich dann selber wieder aktualisieren kann. In der Praxis streitet man sich viel so, was die tatsächliche Aufgabe vom Controller ist. Beispielsweise bei Web-Applikationen habe ich mit JavaScript oft Validierungen und so direkt in der View drin. Das heißt, je nach Framework kann ich das gar nicht so ganz genau trennen, wie es die Theorie sagt. Wer hat schon mal Windows Forms Applikationen gebaut? Einige. Wer hat alles mit MVC gemacht? Ja, man sieht nicht so viele. Man sieht, das Ganze sind Pattern und genauso ist MVVM auch ein Pattern. Wenn man es aufteilt, dann wird die Sache ein bisschen wartbarer, es wird besser, aber ich kann natürlich mit WPF und Silverlight ganz genauso gut einfach mit View und Code Behind File arbeiten und programmieren, wie ich es dann vielleicht auch in Windows Forms gemacht habe. Und diese Wichtigkeit muss ich eigentlich auch den Pattern geben. Das heißt, ich kann verschiedene Sachen damit erreichen, aber je nach Applikation, manchmal ist es auch cleverer, wenn ich sage, okay, es geht schneller, wenn ich mein UI da schnell baue und alles in die Code Behind Datei reinmache, wenn es nicht der Riesenbrummer ist. Also muss man auch immer abwägen. Und genauso ist es eigentlich bei Model View View Model auch. Es ist nicht Gold, aber es hat sich eigentlich bei WPF-Applikationen und Silverlight-Applikationen bewährt, aufgrund der Tatsache, dass das Ganze wartbarer ist, dass ich meine komplette Logik, die ich für das UI habe, in einem View Model kapsel und somit für Unit-Tests bereitstellen kann und dass ich auch auf einfache Art und Weise den Designer Daten bereitstellen kann. Erstmals wurde das Ganze 2005 erwähnt von John Gossman, die Entwickler von Expression Blend. Die haben dort intensiv dieses View Model Pattern eingesetzt und haben dann gemerkt, auf diese Art und Weise wird eigentlich die Komplexität aus verschiedenen Teilen der Anwendung rausgenommen. Und mittlerweile hat sich so als State of the Art Pattern bewährt. Es nutzt zentrale Features von WPF Silverlight, einerseits Data Binding und einerseits Commands, werden wir nachher an der Live-Demo sehen. Ich habe es ja auch mal aufgemalt, wie das Ganze aussieht. Ich habe oben eine View, direkt darunter ein View-Model und ein Model. Das heißt, eigentlich was ausgetauscht ist zu MVC, ist der Controller. Der ist jetzt weg. Dafür habe ich diese View-Model-Klasse. Und man sieht mit den Pfeilen die Abhängigkeit, die ich gemalt habe. Die View kennt das View-Model. Und das View-Model ist im Grunde eine Datenklasse, spezifisch für meine Benutzeroberfläche, wo das Model an für sich kapselt. Das heißt, ich habe eigentlich die ganze Logik, die ich im UI habe, habe ich schon in diesem View-Model abgeklappert. Und das View-Model selber kennt die View obendran nicht. Dadurch kann ich eigentlich dieses Ding, was reiner Code ist, richtig gut testen. Und die View ist dann einfach was, was oben drauf kommt. Okay. Vielleicht technologisch bedingt, die View ist getrennt, XAML und C-Sharp oder VB.NET, dadurch, dass ich die XAML-Datei und Code-Behind-Datei habe. Das View-Model wird üblicherweise dann einfach in .NET implementiert und das Model ist auch eine .NET-Klasse. Könnte aber auch irgendein XML-File sein, was ich vom Filesystem lade. Stärken von MVVM, letztes Slide für unseren Theorieblock, bevor wir dann loslegen. Ich habe es schon erwähnt, ich habe eine höhere Wartbarkeit aufgrund von dieser Trennung von UI und UI-Logik. Meine Anwendung wird dadurch ein bisschen modularer aufgebaut. Ich habe Unit-Tests, die unterstützt werden. In der Praxis, das ist ein schönes Ding eigentlich für die Theorie, in der Praxis sieht man es in größeren Projekten. Wenn man dann im Stress ist, merkt man, man sollte die Unit-Tests schreiben, aber man kommt dann doch nicht mehr hinterher mit den Tests. Dann haut ihr einem der Projektleiter noch ein bisschen in den Nacken rein und sagt, die und die Funktionalität muss noch bis nächste Woche stehen. Und dann weiß man selber, die Tests zu schreiben, ist dann immer eigentlich ein Unterfangen, was keiner gerne bezahlen will. Aber ich sage auch immer, Unit-Tests ist auch so, dass man nicht komplett alles testen muss, sondern einfach ein bisschen Vernunft einschalten und die Teile einfach testen von meiner Applikation, wo Sinn machen, wo vielleicht sehr komplex sind und wo ich jedes Mal, wenn ich eine Änderung daran habe, wo ich einfach Probleme habe, ob ich dann Angst habe, hoffentlich funktioniert nachher noch alles, wenn ich hier noch das und das einbaue. Letzter Punkt, Workflow zwischen Entwickler und Designer wird auch ein bisschen verbessert, dadurch, dass ich so Design-Daten bereitstellen kann. Ich werde das nachher auch kurz zeigen. Okay, das war es eigentlich schon zu MVVM-Grundlagen. Ganz kurz, alle Theorie nützt nichts, wenn ich mir nicht vorstellen kann, wie es dann aussieht, wenn ich das Ganze codiere. Und deswegen schauen wir uns jetzt im nächsten Schritt an, wie es funktioniert. Daten und Commands. Hier habe ich es mal dargestellt auf dem Slide. Ich habe die View oben. In der WPF hat eigentlich jedes UI-Element hat eine Property, die heißt Data-Context. Und da kann ich irgendwas reinstellen, was dann quasi im Datenkontext von diesem UI-Objekt beinhaltet ist. Und alles, was beispielsweise, wenn die View jetzt ein Window ist, alles, was innerhalb von diesem Window ist, kann sich automatisch an diesen Datenkontext binden, ohne das explizit angeben zu müssen. Und genau diese Funktionalität nutzt eigentlich das MVVM-Pattern. Ich mache mir meine View-Model-Klasse, setze die in den Data-Kontext von der View rein und dann kann die View sich einfach über Data-Binding mit diesem View-Model verbinden. Der Data-Kontext in der WPF, hier ist nochmal dargestellt für die Leute, die sich das runterladen, die Slides. Ich habe die Source-Property, Element-Name-Property und Relative-Source-Property auf der Binding-Instanz der WPF. Über eine dieser drei Properties kann ich die Datenquelle von dem Data-Binding angeben. Wenn ich keine von diesen drei Properties gesetzt habe, sucht das Element bzw. das Binding automatisch nach dem Data-Kontext und zwar aufwärts im Elementbaum, den ich mir in XAML zusammenbaue, um mein UI zu definieren. Das heißt, ich kann mein View-Model einfach ganz oben beim Window in den Data-Kontext reinstecken und dann beginnt die Suche aufwärts im Tree nach diesem Datenkontext. Schauen wir uns das an. Ich springe rüber in Visual Studio und wir starten eine ganz kleine Applikation. Ich mache hier ein neues Projekt und habe da noch was ausgewählt. Ich nehme mal WPF-Applikation und nenne das Ganze Speaker Manager. macht die Applikation ja auf und wir wollen einfach mal eine Liste mit Speakern anzeigen, gemäß MVVM. Ich sehe jetzt hier, ich bin in meinem Main-Venue-XAML drin, mache hier mal einen besseren Platz und habe hier das Grid-Layout-Panel und ich mache hier einfach mal zwei Spaltendefinitionen rein. Ich gehöre zu den Leuten, die es über XAML immer kodieren. Es gibt andere, die es lieber über einen Designer machen, je nachdem, was man lieber hat. In die linke Spalte von diesem Grid platziere ich einfach mal eine Listbox und gebe dir einen kleinen Rand, vielleicht von 10 Einheiten. Und werde jetzt mal hingehen und versuchen, diese Listbox nach dem ViewModel-Pattern zu befüllen. Das heißt, ich gehe hin, mache mir hier einen Ordner, nenne diesen Ordner ViewModel und platziere hier drin jetzt ein ViewModel für mein Hauptfenster. Das Ganze nenne ich MainViewModel. Es gibt übrigens auch Diskussionen, ob dieser Ordner im UI-Projekt drin liegt oder ob man für das ViewModel ein separates Projekt macht. Es heißt ja, das ViewModel soll unabhängig von der View sein. Das heißt, wenn ich eine separate DLL habe, dann kann ich sicher gehen, dass ich da drin auf keinen Fall irgendwas von der View verwende. Ich persönlich mache es meistens in einen Ordner rein, weil ich denke, wenn dann irgendwas mal drin unbedingt benötigt wäre, kann ich das nehmen. Dass es so 100% strikt ist, sagt die Theorie aus. Ob es in der Praxis dann in jedem Fall sinnvoll ist, muss man halt auch wieder abwägen. Okay, ich mache hier mein Main-View-Model rein, mache die Klasse Public, mache den Konstruktor da rein und rufe da einfach die Methode loadData auf. Und die mache ich hier mal. Und ich mache hier gleich noch einen weiteren Folder dazu. Den nenne ich mal Model. Da mache ich meine Speaker-Klasse rein. Da ich zu faul bin, die zu programmieren, mache ich hier gleich ein Entity-Data-Model rein, nenne das Ganze TechDays-Model und generiere mir hier von meiner TechDays-Datenbank, die ich letzte Woche in Stunden eingepflegt habe, die ganzen Tabellen, hole hier alle Tabellen raus, füge die hinzu, dieses Model. Jetzt wird ja automatisch diese Speaker-Klasse generiert. Das heißt, das ist einfach mein Datencontainer. Und vielleicht noch interessant, ich habe jetzt eigentlich dieses Main-View-Model, was für die View ist. Und man kann auch hingehen, um diese Datenklassen auch nochmal speziell, beispielsweise, dass ich diese Speaker-Klasse auch nochmal so ein Speaker-Model als Wrapper drumherum mache. Dort kann ich zum Beispiel, wenn ich First Name, Last Name habe, könnte ich in diesem Speaker-Model noch eine Property reinmachen, Full Name, die dann das UI einfach fürs Data-Binding verwenden kann. Mache ich in dem Fall nicht. Ich gehe einfach hier in mein Main-View-Model rein und mache mir hier eine Property, ich nenne die List, eine Liste von Speakern, nenne diese Property Speakers, get private set und setze die eigentlich direkt jetzt in dieser Load-Data-Methode. Das heißt, ich gehe hier hin, erstelle meinen Kontext, meine Datenbank ist TechDays.db, da kommt der Kontext schon. Und ich sage jetzt hier via Entity Framework einfach Kontext, Speaker, gehe auf diese Speaker-Tabelle los und sage to list, gib mir eine Liste zurück und speichere dieses Ding direkt in meiner Speakers-Property, die ich hier habe. Okay, und jetzt kann ich eigentlich schon hingehen und dieses Main-View-Model, ich gehe in Konstruktor rein von meinem Hauptfenster und sage hier einfach list Data-Kontext ist gleich new Main-View-Model. Schmeiß dieses Ding hier rein und kann jetzt eigentlich in meiner View überall ein Binding definieren, ohne diese drei Properties Source, Element Name und Relative Source anzugeben. Dann wird ja der Data-Kontext verwendet, wie ich es auf dem Slide geschrieben habe. Das heißt, ich schreibe hier auf der Listbox Binding, Path, gleich und binde mich jetzt direkt an diese Speakers-Property. Ich schreibe nicht her, von wo diese Speakers-Property kommt. Dieses Binding sucht jetzt automatisch hier im Grid, schaut hier rein, Data-Kontext wird hier null sein und geht dann eins nach oben, schaut hier in den Data-Kontext und den habe ich soeben in meiner Code-Behind-Datei gesetzt. Okay, lassen wir das Ganze mal laufen, schauen mal, ob was zurückkommt. Die Applikation startet und schwupp, sehe ich jetzt hier meine vier Speaker. Wird noch das Ergebnis der ToString-Methode angezeigt. Das heißt, ich könnte jetzt einfach hier hingehen und mal die DisplayMemberPath-Property noch setzen von dieser Listbox und setze sie einfach auf FirstName, starte das Ganze mal und voilà, habe ich hier meine Speaker geladen, ohne jetzt eigentlich irgendwas in meine Code-Behind-Datei reinzuschreiben. Okay, also Data-Kontext haben wir das gesehen. Ich habe mein View-Model jetzt einfach dort reinplatziert und kann mich in der View daran binden. Das Data Binding muss Benachrichtigungen senden, wenn sich irgendeine Property ändert. Das heißt, ich habe jetzt meine Speakers-Property direkt im Konstruktor von meinem MainView-Model gesetzt. Deswegen wurden auch die Speaker angezeigt. Hätte ich diese zu einem späteren Zeitpunkt über irgendein Event oder so gesetzt, wo das Ding schon konstruiert ist und die View das View-Model schon kennt, dann würden keine Speaker angezeigt werden, weil diese Property nicht sagt, hey, ich habe mich geändert und das Data-Binding holt den Wert einfach neu ab. Deswegen muss ich auf normalen .NET-Properties ein Event auslösen, Property Changed, was ich mache, indem ich auf der Klasse, welche diese Property enthält, das Interface iNotifyPropertyChanged implementiert. Für Collections gilt es auch, wenn eine Collection, wenn ein Element dazukommt und wegfällt, muss die iNotifyCollectionChanged implementieren. Und da gibt es schon eine vorgefertigte, die Observable Collection. Wir werden nachher sehen, wenn wir von dieser Liste den Speaker löschen, dann wird das nicht funktionieren, wenn wir nicht dieses Interface benutzen. Ich habe ja jetzt eine normale List auf Speaker genommen und nachher werden wir das andere sehen. Okay, schauen wir uns das Interface auch an. Ich gehe hier rein in mein ViewModel und mache noch eine zweite Property, nämlich ich nenne die Current Speaker, wo der aktuelle Speaker angezeigt wird. Und ich gehe in meine View rein und sage hier auf der Listbox Selected Value, Binding und bind mich hier an diese Current Speaker Property aus meinem ViewModel und sage hier Modus Two-Way. Also die Listbox wird beim Selektieren dann diese Property auch entsprechend setzen. Ich gehe in die zweite Spalte von diesem Grid und mache hier ein Stack-Panel rein, in Grid Column 1 und platziere hier einfach mal ganz sporadisch eine Textbox, gebe hier einen kleinen Rand von 5 und sage hier Text, Binding, habe noch was vergessen, auf dem Stack-Panel gehe ich hin und setze den Data-Kontext hier explizit auf den Current Speaker, das heißt in allen Elementen, wo hier drin sind, habe ich jetzt diese Current Speaker-Property und kann mich jetzt hier drin an First Name und Last Name entsprechend binden und an die anderen Properties, die der Speaker hat. Ich gebe dem Ding auch noch einen kleinen Rand von 10 und starte jetzt mal meine Applikation. Ich habe ja jetzt von Current Speaker nichts implementiert und muss jetzt staunen, weil ja plötzlich das Ganze hier doch funktioniert und ich dieses iNotifyPropertyChanged auf dieser Speaker-Property gar nicht gemacht habe. Lustigerweise, das WPF-Framework macht automatisch eine Aktualisierung, sobald im UI irgendein Input-Event stattfindet. Gehe ich jetzt einfach mal hin und hole aus meiner Toolbox, ich schmeiße einfach mal einen Button hier drauf und tue mal direkt hier im Click-Event-Händler diesen Current Speaker abändern. Das heißt, ich hole mir das Main-View-Model mal raus. Main-View-Model. Na. Aus meinem Data-Kontext. Und sage hier einfach mal, Current Speaker ist gleich View-Model Speakers. Und ich nehme einfach mal den dritten. Und starte das Ganze nochmal. Klick mal hier drauf auf den Button und ich sehe, nichts passiert. Das heißt, typischer Grund jetzt habe ich im Code irgendwas geändert an dieser Property und das UI, obwohl es gebunden ist, hat nichts davon gemerkt. Das heißt, ich muss jetzt dieses Interface implementieren. Das könnte ich jetzt hier machen. Üblicherweise mache ich das in der Basisklasse. Das heißt, ich gehe gleich mal hin und mache mir hier noch ein neues Projekt dazu und nenne das einfach mal MyMVVM-Library. Ups, habe aus Versehen eine WPF-Applikation gemacht. Ja, ist ja egal. Ändern wir das gleich mal um in den Properties. Output Type Class Library. Ja, war vielleicht gar nicht so schlecht. Jetzt habe ich schon die WPF-Assemblies alle in den Referenzen drin. Mache hier einen neuen Folder, ViewModel, und mache hier drin eine Klasse, die nenne ich einfach mal ViewModelBase. Und in dieser ViewModelBase-Klasse implementiere ich jetzt dieses Interface iNotify Property Changed. Schwupp, und man sieht, es hat lediglich ein Event, Property Changed, was ausgelöst werden muss, wenn sich eine bestimmte Property ändert. Über die Event Args kann ich den Namen von dieser Property mitgeben und das Binding wird sich an dieses Event dranhängen. Ich mache hier drin die üblichen Methoden, die man so bei Events hat. Das heißt, ich mache eine Methode onPropertyChanged, die diese PropertyChangedEventArgs entgegennimmt. Und hier drin prüfe ich einfach ifPropertyChanged ungleich null. Wenn das der Fall ist, wenn es Abonnenten gibt, was beim Data-Binding der Fall ist, dann löse ich das Ding hier aus mit dem entsprechenden Event. Multithreading-Spezialisten sagen jetzt, ja, theoretisch könnte es passieren, dass dieses Ding hier oben noch ungleich null ist und hier unten ist es dann null, was zu einer Exception führt. Deswegen sieht man in vielen Beispielen auch, dass explizit eine Referenz auf dieses Ding noch gespeichert wird, damit es nicht vom Garbage Collector eingesammelt wird und dann schreibt man es halt so. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das funktioniert, ist wahrscheinlich kleiner, als dass ich mal den 24-Millionen-Jackpot im Lotto abräume oder so. Okay, ich mache mir noch eine weitere Methode, um das Ganze aus einer Subklasse auf einfache Weise auszulösen. Race Property Changed, übernimm hier als String den Property-Namen und tu hier einfach dieses OnProperty Changed aufrufen, indem ich diese Event-Args mache mit dem entsprechenden Property-Namen. Einfach eine kleine Vereinfachung für eine Subklasse. Okay, jetzt zurück in mein Main-View-Model. In meinem Speaker-Manager mache ich eine Referenz auf meine Library hier rein und kann jetzt mein Main-View-Model, kann ich hingehen und muss diese Speaker-Property zunächst mal nicht als Automation-Property bauen, sondern als ganz normale mit einem Private Field, damit ich in diesem Setter quasi das Event auslösen kann. Wer den ReSharper installiert hat, der kann das einfach umwandeln über einen Rechtsklick. Wer ihn nicht installiert hat, kriegt es am schnellsten so hin, wie ich das jetzt mache. Kurz Private Field draus machen, Encapsulate Field, okay, okay. Dann habe ich das Ganze. Und jetzt kann ich hier quasi es auslösen, wenn ich noch die entsprechende Basisklasse hier oben angebe. ViewModel Base und kann jetzt hier sagen Race Property Changed und ich löse die Änderung quasi für diesen Speaker aus. Ich starte das Ganze nochmal, habe jetzt hier mit meinem Button, wenn ich draufklicke, sehen wir, schwupp, der Meinrad wurde selektiert und er wird auch sofort angezeigt. Das heißt, jetzt bekommt das Binding das mit. Okay, den Button schmeiße ich wieder raus, den habe ich einfach nur drauf gemacht, um das mal zu zeigen. Üblicherweise ändere ich ja dann in meinem ViewModel Code durch irgendeinen Command irgendwas ab. Und dann wird das Event benötigt. Okay. Also Benachrichtigung, wichtig, ich kann es schön in der Basisklasse machen. Vielleicht, was wir noch gesehen haben, ich habe jetzt einen String angeben müssen, um diese Änderung oder um das Event auszulösen, also die Property als String. Ist natürlich sehr hässlich, wenn ich dann irgendwann mal mit so einer Refactor-Methode hingehe und die Property umbenenne, dann steht die in diesem Stringwert. Vielleicht, ich zeige es nochmal kurz. Dann steht in diesem Stringwert in meinem MainView-Model hier steht immer noch Current Speaker drin. Und dann wird das Event nicht mehr ausgelöst. Es gibt da ein Workaround. Ich kann mit einer Expression, kann ich in meiner Basisklasse das so bauen, dass ich hier dann eine Lambda-Expression übergebe, wo ich dann quasi wirklich Compile-Time-Checking habe, ob es diese Property gibt. Und dann muss ich nicht das so als String angeben. Okay. Haben wir also jetzt, wenn wir unser ViewModel so mal in Revue passieren, haben wir eigentlich lediglich Datenproperties implementiert. Wir haben unsere Liste, also unsere Speakers-Property, die eine Liste mit Speakern zurückgibt und wir haben unsere Current-Speaker-Property, die einen Speaker zurückgibt. Lediglich Daten. Der zweite Teil, den man ins ViewModel reinpackt, sind Commands, um dann wirklich Aktionen auszulösen, dass was passiert. WPF und Silverlight, die haben eine kleine Command-Infrastruktur. In WPF ein bisschen größer als in Silverlight. In Silverlight 4 haben sie dort auch ein bisschen mehr gemacht, aber bei weitem nicht so umfangreich wie in WPF. Ein Command ist eigentlich einfach eine Klasse, wo dieses iCommand-Interface implementiert. Gibt es zwei Methoden, execute für die Ausführung und canExecute, um zu prüfen, ob es ausgeführt werden kann. Und es gibt noch ein Event, canExecuteChanged, das ausgelöst werden muss, wenn sich der Rückgabewert von canExecute ändert. Ein Command wird ausgeführt von Objekten, die eine Command-Property besitzen. Man sieht, in Silverlight gibt es seit Version 4 den Button und den Hyperlink. In WPF gibt es einen Button und ein Menu-Item. Wenn ich so einem Button der Command-Property so ein iCommand zuweise, wird er sich intern an das canExecuteChangedEvent dranhängen. Und jedes Mal, wenn das ausgelöst wird, ruft der Button die canExecute-Methode auf, prüft den Rückgabewert und setzt seine eigene isEnabled-Property auf True oder False und schaltet sich somit aktiv oder inaktiv. Okay, wie nutzen wir das im MVVM? Ich mache auf meinem ViewModel Properties vom Typ iCommand, die für die Steuerung dienen, bind dann quasi Buttons und Menu-Items an diese iCommand-Properties und kann dann die ausführende Logik im ViewModel unterbringen und nicht gerade, wie ich es beispielsweise gemacht habe, in so einem Click-Event-Händler in der Code-Behind-Datei. Code-Behind-Datei sollte eigentlich immer leer sein, heißt es auch in der Theorie. In der Praxis sieht es auch so aus, dass es eigentlich nicht immer so ist, dass ich dort vielleicht auch was drin habe. Aber wenn ich schon in die Code-Behind-Datei rein muss, dann muss ich es zumindest versuchen, so zu programmieren, dass ich dort einfach irgendwas vom View-Model aufrufe und dann was zurückbekomme und das war's dann. So, dass ich quasi immer noch die Logik in dem View-Model drin habe, aber in der Code-Behind-Datei halt einen Event-Händler. Beispielsweise, wenn ich Drag und Drop oder so mache, gut, das ist auch was UI-spezifisches, aber wenn ich sowas mache, dann komme ich eigentlich nicht drum herum, in meiner Code-Behind-Datei irgendwelche Event-Händler für das UI zu bauen. Okay, schauen wir uns das Ganze an mit Commands. Wir gehen einfach mal hin und machen hier in unserer cleveren Liste ein Command, Next Command, um quasi zum nächsten Speaker über einen Button zu navigieren. Das heißt, ich gehe hier einfach mal hin in mein Grid, mache hier vielleicht noch eine Zeile dazu. Row Definitions, machen wir mal 2 rein. Setze die untere Zeile auf eine Höhe von Auto. Dadurch ist sie automatisch so hoch wie das größte Element darin. Und platziere jetzt in der unteren Zeile einfach mal ein Stackpanel, Grid Row 1. Lass dieses Ding über 2 Spalten laufen. Und sag Orientation horizontal. Mach hier 2 Buttons rein. Previous. Gehen wir noch ein bisschen Rand von 5. Und noch einen Next. Jetzt sehen wir hier. Ja, ein bisschen runterscrollen. Da unten sind die 2 Buttons. Ja, ich kann sie jetzt noch gleich breit machen. Machen wir das auch kurz. Und tu diesem Stackpanel noch sagen, dass es horizontal mittig sein soll. So, jetzt habe ich diese Buttons hier unten. Und jetzt machen wir einfach mal einen Next-Command. Ich gehe zunächst hin in meinem Main-View-Model und mache hier oben einfach mal im Konstruktor einen Methodenaufruf init-commands. Und initialisiere hier meine Commands und ich mache eine Property public vom Typ iCommand und nenne das Ganze NextCommand. Okay, und private set und ich will jetzt hier im Konstruktor dieses NextCommand setzen. Jetzt könnte ich eigentlich hingehen, ich mache mir meine Klasse add new class NextCommand. Ich mache die einfach mal hier rein. Und implementiere hier dieses iCommand-Interface und sehe jetzt, was da drin steckt. Und jetzt sehe ich eigentlich, dass ich hier in Methoden eigentlich mein ViewModel gar nicht kenne. Das heißt, ich könnte jetzt eigentlich hingehen und könnte hier beim init-Command meine Property mal initialisieren, mache hier ein new next-Command, ein neues Objekt von der Klasse und übergebe mich als ViewModel. Ich habe das jetzt extra so geschrieben, weil ich faul bin und ich jetzt hier wieder den Smart Tag nutzen kann und jetzt wird mir der entsprechende Konstruktor auf der anderen Seite schon generiert. Das heißt, ich springe zurück auf mein Next Command und sehe jetzt hier unten hat es eine Private Variable gemacht vom Typ meines Main View Models. Ja, ich schmeiße diesen iCommand Trams da unten hin, habe ja mein Main View Model und habe einen Konstruktor, der es entgegennimmt. Ich speichere das Ding ab und ich kann jetzt hier in Execute, könnte ich das einfach weiterleiten. Kann jetzt hier sagen, next execute, implementiere das in meinem Main-View-Model und kann jetzt hier sagen, next can execute, sage hier gerade return und habe jetzt so diese 2 Methoden in meinem Main-View-Model, springe dorthin und kann die jetzt hier implementieren. Das heißt, next execute, gehen wir einfach hin und sagen hier speakers, index of current speaker. Und da sagen wir einfach, current speaker ist gleich, speakers, nehmen wir die speakers property, holen den Index vom aktuellen und zählen noch einen dazu. Und in can execute schauen wir einfach, speakers index of und ich hole den current speaker raus, schau was der Index ist. Wenn dieser Index kleiner ist als speakers count minus 1, kann ich es ausführen und natürlich, wenn der Current Speaker überhaupt gesetzt ist. Das heißt, wenn Current Speaker ungleich Null ist und Speaker Index kleiner dieser Speaker Count, sage ich hier direkt Return, Strichpunkt dran, machen wir vielleicht noch einen Umbruch, sieht man es besser. Okay, starten wir das Ganze mal. Was ich noch vergessen habe auf meinem Next Command, ich muss natürlich dieses Event noch auslösen. Dieses can execute changed. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder ich mache mir hier einfach eine Helper-Methode, wo das Ding auslöst. Oder in WPF kann ich den Command Manager nutzen, der bei jedem Klick oder Tastaturdruck ein Event auslöst. Das heißt, ich kann hier ein bisschen tricksen, kann das Ganze auf diese Weise schreiben. Command Manager, der hat ein Event Requery Suggested, was für die Command-Infrastruktur von WPF benutzt wird, die relativ komplex ist, deswegen nutzt die fast keiner. Und ich kann hier einfach sagen, ich nehme mein Delegate, der hier angehängt wird, was ja von dem Button dann kommt, und papp den gerade an diesen Command Manager dran. Und muss natürlich dasselbe noch für Remove machen, damit ich nachher nicht zu viele Events habe, wenn es wieder entfernt wird. Okay, habe das auch erledigt und kann jetzt in meine View reingehen und kann hier unten auf den Next-Button gehen. Der hat eine Property Command und ich schreibe jetzt hier einfach rein, Binding Next Command. Start das Ganze und wir sehen, ja, Next, Current Speaker war null. Ich müsste vielleicht am Anfang gerade den Speaker auswählen, war nicht so schön, aber ich kann jetzt hier Next klicken und ich sehe, jetzt navigiere ich durch die Liste. Wenn hier der Meinrad ausgewählt wird, dann geht es nicht mehr weiter. Dann sind wir quasi ganz unten angelangt. Also habe ich das eigentlich recht simpel implementiert. Das Einzige, was jetzt ziemlich hässlich ist an der Geschichte, wie ich es gemacht habe, ich habe hier meine Next-Command-Klasse und ich müsste ja jetzt eigentlich für jedes Command so eine Klasse implementieren, was sehr aufwendig ist. Wenn ich mir die genau anschaue, dann sehe ich eigentlich, Moment mal, in Execute wird hier eine Methode von meinem MainView-Model aufgerufen und in CanExecute wird auch eine Methode von meinem MainView-Model aufgerufen. Das heißt, als .NET-Entwickler komme ich ja sofort auf den Gedanken, hey, eine typische Möglichkeit, wo ich jetzt ein Delegate einsetzen kann. Das heißt, ich kann ja einfach an meine Command-Klasse ein Delegate übergeben, der auf diese Methode und auf diese Methode zeigt und dann bekomme ich eine Klasse hin, die eigentlich unabhängig ist von irgendeinem spezifischen Code. Das heißt, ich schmeiße mein Next-Command hier weg und gehe hier in meine Library rein und mache hier einen neuen Folder, wo ich dann relativ schnell draufkomme, nenne ihn Commands und platziere dort eine Klasse, die nenne ich Delegate-Command. Mache das Ding public, implementiere meine iCommand-Schnittstelle und mache jetzt gleich einen Konstruktor und übernehme da ein Action-Delegate und sage hier Execute. Signatur von dem ist genau gleich wie die Execute-Methode, die ein Object entgegennimmt, habe ich hier mit dem generischen Typ-Parameter angegeben. Okay, ich speichere diesen Action-Delegate in einem privaten Feld hier. Object, Execute. Machen wir das hier im Konstruktor. Na. Und prüfe vorher noch, ob dieses Ding nicht null ist. Das wäre nicht so schön. Das heißt, wenn es null ist, dann schmeiße ich einfach eine Argument Null Exception und sage für diesen Parameter. Okay, und jetzt kann ich eigentlich hier in der Execute-Methode einfach hingehen und rufe lediglich mein Delegate auf mit diesem Parameter, den ich hier bekomme. Und genau dasselbe kann ich jetzt auch für CanExecute machen. Kopiere ich mir gerade den Konstruktor und mache hier noch einen zweiten Parameter mit einem Function, der auch ein Object hat und ein Bool zurückgibt und nenne dieses Ding CanExecute. Ich kopiere mir das gerade, um es als Feld hier oben zu markieren. Mache noch einen Underscore davor. Wer macht eigentlich Underscores vor Felder? Gibt es auch noch die Typen, die so ein M davor machen? Ah ja, sie gibt es noch. Okay. Ruf hier CanExecute auf. In der CanExecute-Methode, das heißt, ich prüfe zunächst mal, das ist keine Pflicht, das heißt, ich prüfe zunächst mal, ob dieses Ding null ist. Wenn es null ist, dann sage ich, das Command kann immer ausgeführt werden. Wenn es ungleich null ist, dann rufe ich einfach die gekapselte Methode von diesem Delegate auf. Okay, jetzt habe ich schon hier ein wunderschönes Command und für CanExecute changed bin ich jetzt auch mal so frei und füge einfach hier diesen Command-Manager dazu, wie wir es vorher gemacht haben. Das heißt, Request Suggested und dasselbe noch für Remove, entferne ich den Delegate wieder und das war's. Für Silverlight gibt es diesen Command Manager übrigens nicht, das heißt, mittlerweile sind auch WPF-Entwickler dazu übergegangen, dass sie hier eine Race Can-Execute-Changed-Methode reinmachen, die Sie dann von Ihrem View-Model einfach immer aufrufen im Setter von den Properties, die sich ändern können oder in irgendeiner Methode. Das heißt, wenn ich wirklich Silverlight und WPF versuche, so viel wie möglich gemeinsam zu machen, dann lasse ich dieses Ding hier in WPF halt einfach auch weg und muss dann halt meine Commands in einer Liste oder so speichern, um dann einfach durchloopen zu können. Okay, Konstruktor könnten wir jetzt das auch noch leer machen und hier einfach this aufrufen auf diese Weise. Oder mittlerweile, wir haben ja schon .NET 4.0, können wir diesen auch wegschmeißen und hier hinten einfach einen optionalen Parameter draus machen, indem wir hier ist gleich null reinschreiben und dann kann ich es nur mit execute oder mit execute und can execute instanzieren. Okay, ich gehe zurück in meine ViewModel, in meine MainViewModel-Klasse, wo ich das Next-Command habe. Wo habe ich es initialisiert? Hier oben. Das gibt es jetzt natürlich nicht mehr. Ich mache hier jetzt ein Delegate-Command und kann jetzt hier einfach sagen next execute und next can execute. Die Signatur von next execute stimmt nicht mit meinem Delegate überein, weil ich nehme ja hier keinen Parameter entgegen, diesen Object-Parameter, den der Delegate hat. Wenn ich jetzt ins Command reinschaue, sehe ich ja, execute nimmt diesen Object-Parameter und mein Delegate auch. Ich kann die Methode entweder so lassen und hier oben einfach diesen Object-Parameter nehmen und mit einer Lambda-Expression quasi auf die Methode zeigen. Auf diese Art und Weise. Oder, ja, muss dann natürlich noch die Klammern dahinter schreiben, dass es dann funktioniert entsprechend und hier hinten auch noch. Oder, wenn ich schon im ViewModel drin bin und diesen Code zur Verfügung habe, dann gehe ich einfach hier hin und nehme und mache eben diesen Parameter dazu. Der Button, der hat noch eine zweite Property neben Commands, die heißt Command-Parameter und die könnte ich an irgendwas anderes binden, was dann über diesen Methoden-Parameter quasi mit reinkommt als Argument. Okay, jetzt haben wir das Ganze unabhängig gemacht in diesem Delegate-Command. Ich starte das Ganze nochmal. Es kommt hoch, ich drücke auf Next und sehe schon, wow, es funktioniert jetzt genauso und ich habe jetzt eigentlich eine Command-Klasse, die ich für alle Commands verwenden kann. Okay, damit haben wir eigentlich schon den größten Teil abgedeckt, was MVVM ist. Es ist relativ simpel. Ich habe Daten und diese Commands. Und wenn ihr an den Markt schaut, gibt es auch ein paar bestimmte Frameworks, wo eigentlich genau das machen, was ich jetzt gezeigt habe. Zum Beispiel der Laurent Bougnon, der auch am Expertstand sein wird morgen, hat ein MVVM Lite Toolkit auf Codeplex mal gemacht. Und er hat auch, er hat es glaube ich Relay Command genannt in seinem Toolkit, wo er dann auch ähnlich mit Delegates arbeitet, um das weiterzugeben. Oder Prism Framework, was es für WPF und Silverlight gibt, hat auch ein Command drin, was auch mit Delegates funktioniert. Okay, wenn man das jetzt gemacht hat, kommt man eigentlich schnell zu dem Punkt, wo man verschiedene Sachen bauen möchte. Beispielsweise, jetzt komme ich zu einer Löschfunktion, wo ich einen Speaker rauslöschen kann aus meiner Liste und dann habe ich ja typischerweise die Anfrage an Benutzer, hey, möchtest du wirklich den rausschmeißen? Der war doch so gut mit dir befreundet und du kündigst ihm die Facebook-Freundschaft. Ist eine Sauerei. Und um das zu machen aus dem ViewModel, muss ich diese Logik eigentlich irgendwo anders hinbringen. Das heißt, wenn ich die Anfrage direkt im ViewModel platziere, kann ich dieses Ding eigentlich nicht mehr mit dem Unit-Test versehen, weil dann im Unit-Test mein Dialog oder meine Messagebox hochkommt und der Unit-Test dann einfach dort stehen bleibt. Ziemlich hässliche Geschichte und deswegen schauen wir uns an, wie es funktioniert. Also an einer Stelle im ViewModel brauche ich Feedback. Der Benutzer muss in irgendeinem Dialog was eingeben, was bestätigen. Problem: ViewModel darf kein UI enthalten. Nur so bleibt ViewModel eigentlich für Unit-Tests geeignet. Lösung, ich habe mal Fragezeichen hingeschrieben. Ihr könnt ein bisschen überlegen. Ich gehe in der Zwischenzeit einfach mal hin und baue das Delete-Command schnell ein in meiner kleinen Applikation. Das heißt, ich springe hier rüber, kopiere jetzt schnell diese Property-Next-Command, schreibe hier Delete-Command rein und mache hier oben, initialisiere ich das gerade, New Delegate Command und schreibe hier rein Delete Execute, Delete Can Execute. Jetzt wiederum, wer den ReSharper installiert hat, kann hier rechtsklicken und kann sagen Extract Method. Das ist, funktioniert beim ReSharper. Hier mit Visual Studio, da geht es nicht. Da muss ich einen Code selektieren. Das heißt, da muss ich einfach dann das Ganze, kopiere ich mir einfach von was Bestehendem vielleicht. Delete Execute schreibe ich einfach mal rein. Speakers.remove Current Speaker, müsste das dann natürlich an meine Datenbank weitergeben. Und bei Delete Can Execute, da schreibe ich rein, Return Current Speaker und gleich Null. Feine Sache, war einfach zu implementieren. And that's it. Gehe ich in mein Main Window rein, mein Previous Button nenne ich einfach um in Delete und binde die Command Property an mein Delete Command. Okay. Lass mal das Ganze so stehen. Ich starte es mal kurz, schaue, ob das funktioniert. Wähle hier mal den Ronny aus, drücke hier auf Löschen. Ich sehe, es passiert noch nichts. Allerdings, wenn ich einen Breakpoint hier setze, hat vielleicht jemand schon eine Idee, warum? Schaue ich mal hier rein, ich sehe, Count ist nur noch 3. Er hat ihn gelöscht. Genau, richtig. Jetzt kommen wir genau zu dem Punkt, dass die Collection beim Hinzufügen und Löschen auch benachrichtigen muss. Deswegen, wie gesagt, es ist keine Observable Collection, meine Speakers Property, sondern es ist eine Liste. Das heißt, ich mache hier Observable Collection draus und hier oben to Observable Collection gibt es keine Extension Method, aber ich kann es ja einfach auf diese Weise schreiben. Ich mache hier eine neue Observable Collection und gebe dem Konstruktor einfach direkt diese Liste. So, starten wir das Ganze nochmal. Und schwupp, jetzt funktioniert es auch mit dem Löschen. Schmeißt er den hier quasi raus, bis keiner mehr drin ist. Okay, kommen wir zu unserer Abfrage. Typischerweise würde ich jetzt hingehen an der Stelle, wenn ich ganz normal mit Code-Behind-Datei programmiere, würde ich an der Stelle, wo mein Delete-Execute-Händler drin ist, würde ich sagen, if MessageBox show und möchten Sie und kann hier noch den Current Speaker dazu nehmen mit First Name, wirklich löschen und übernehmen hier auch noch MessageBox Buttons und sage hier einfach Yes, No. Okay. Und ja, muss natürlich noch einen Vergleich machen. If MessageBox Result gleich Yes, wenn er Ja geklickt hat, dann entferne ich quasi diesen Speaker. Jetzt kann sich jeder vorstellen, wenn diese Logik in einem Unit-Test ausgeführt wird, wird in meinem Unit-Test die Show-Methode aufgerufen und der Unit-Test, der weiß natürlich oder ist nicht so clever, dass er dann den Yes-Knopf drücken muss, damit mein Test hier funktioniert. Aus diesem Grund muss ich jetzt eigentlich versuchen, dieses Ding hier rauszubekommen aus meinem View-Model. Und da gibt es unterschiedliche Ansätze. Ein Ansatz ist, das View-Model stellt einfach ein Event bereit und ich übergebe über die Event-Args bestimmte Daten und die View kann dann einfach dieses Event abonnieren, zeigt eine Messagebox an, setzt die Event-Args wieder, die im View-Model quasi weiterverarbeitet werden. Mit diesem Prinzip funktioniert eigentlich alles. Wenn ihr die Frameworks anschaut von MVVM, die es gibt, dort findet ihr dann auch, die haben zum Beispiel der Laurent, der hat so ein Messaging-Prinzip gemacht, wo dann quasi ich einfach so globale Events schmeißen kann, die kann ich irgendwo anders quasi abonnieren. Das heißt, ich kann aus meinem View-Model so ein Event auslösen, die View abonniert, zeigt einen Dialog an und setzt dann oder löst wieder ein Event aus, was das andere View-Model wieder abonniert und wieder weiterverarbeiten kann. Wir machen es hier mal einfach für eine Message-Box. Ich gehe hier einfach hin in meine Library, mache hier einen weiteren Folder, nenne den Events, nenne den Events und mache hier einfach mal eine Klasse MessageBox Event Args. Leite die von Event Args ab und mache das Ganze ein bisschen breiter hier. Und mache hier im Konstruktor, nehme ich einfach den Text an und MessageBox die Button Enumeration und kopiere mir das gerade, um es als Private Fields hier oben reinzumachen. This text gleich text, this buttons gleich buttons, speichere das und ich mache jetzt hier noch eine öffentliche Property, MessageBox Result, die dann quasi von der View gesetzt wird. Okay, habe jetzt hier meine Event-Args und ich gehe hin in meinem Main-View-Model, in meinem Projekt und mache jetzt hier einfach ein Event, Public Event, Event-Händler, was meine MessageBox Event Args übernimmt und nenne es einfach MessageBox Required. und mache hier, wie üblich, eine Methode. Hätte es jetzt, wo ich es jetzt gerade schreibe, hätte es natürlich auch in meine Basisklasse reinpappen können, merke ich gerade. Ist ja jetzt egal, machen wir es hier rein. Und mache hier einfach dieses Messagebox Required Event mit den Messagebox Event Args. Und prüfe hier, ob das Event ungleich null ist. Messagebox Required ungleich null. Und wenn das der Fall ist, dann löse ich das Ding einfach aus mit den Event Args. So. Und jetzt kann ich eigentlich hingehen und mir hier eine Methode machen in meinem ViewModel. Die nenne ich einfach Show MessageBox. Ich gebe da direkt dieses MessageBox Result zurück und mache hier String Text MessageBox Button und gehe jetzt hier eigentlich hin und mache meine MessageBox Event Args. Event Args, sag hier Args, ja, der Konstruktoraufruf nimmt es direkt entgegen, haben wir ja schon geschrieben. Mache ja meine Event Args und kann jetzt eigentlich hingehen, das Event auslösen, on MessageBox required, löse es aus mit den Event Args und sag hier einfach Event Args, ich gebe das jetzt Result zurück. Und genau an diesem Punkt kann sich jetzt eigentlich die View reinhängen und die Messagebox anzeigen. Das heißt, ich gehe hier oben, anstatt diese Show-Methode aufzurufen, kann ich jetzt einfach hingehen und hier meine Show-Messagebox-Methode aus meinem View-Model aufrufen, die noch gar keine Messagebox kennt. Die nimmt einfach den String entgegen und Messagebox-Button. Code sieht jetzt fast genau gleich aus wie vorher. Und ich gehe in meine View rein, Code Behind File und speichere mein ViewModel einfach mal in einer Variablen, setze danach den Data-Kontext auf diese Variable und jetzt kann ich hier eigentlich hingehen und einfach sagen MessageBox required, mache einen neuen Event-Händler rein und sage hier einfach auf meine Event-Args, die ich hier bekomme, da habe ich diese Result-Property MessageBox Show und ich habe hier habe ich vergessen, die Public Properties zu machen in meinen Event-Args. Machen wir das noch kurz. Das muss natürlich public sein, dass die View kennt. Ich mache es jetzt einfach mal auf den Fields. Ist ja egal. Zeige hier den Text an, als Caption nix. Und die Buttons eben, die aus dieser Args kommen. So, jetzt habe ich das Ganze in meiner View quasi drin, da wo es hingehört. Und man kann sich jetzt eigentlich leicht vorstellen, dass ich in einem Unit-Test einfach hier hingehen kann und hier MessageBox Result auf Yes setze und es auf diese Weise schreibe und dann habe ich auch meinen Unit-Test abgedeckt ohne Probleme. Start das Ganze mal, schauen wir mal, ob es funktioniert. Es kommt hoch, ich nehme hier den Ronny wieder, kommt die MessageBox hoch, die aus der View gestartet wird und ich klicke auf Yes, wird er gelöscht. Ich nehme mal den Sascha, klicke Delete, klicke auf No und er bleibt drin, also funktioniert wie gehabt. Okay, also Events, Benutzerinteraktion, recht spannende Geschichte. Was auch immer wieder, insbesondere bei größeren Teams der Fall ist, dass der Designer irgendwelche Daten braucht, um zu designen in Expression Blend. Daher ist für den Designer recht hilfreich, wenn er zur Designzeit irgendwelche Beispieldaten zur Verfügung hat. Und diese Funktionalität mache ich üblicherweise über einen iData Provider, den ich dann einfach umswitch. Ich habe einen zur Laufzeit und einen zur Designzeit und den kann ich dann einfach mit entsprechenden Daten füttern. Schauen wir uns das auch an unserem Mini-Beispiel an, wie das Ganze tickt. Ich gehe hin und mache mir hier in meinem Speaker Manager, mache ich einfach noch einen Folder Data und ich mache jetzt hier eine neue Klasse und nenne die Runtime Data Provider. Und diese Klasse hat nur eine Methode und ich spicke dazu kurz in mein MainView-Model rein, wo wir die Speaker laden, LoadData. Kopiere ich mir hier gerade den Code und mache in meinem Runtime-Data-Provider einfach eine Public-Methode, die eine Observable-Collection zurückgibt mit Speakern. Ja, müssen wir ein paar Usings dazufügen. Und ich nenne die einfach mal Load Speakers. Pap da gleich diesen. Ja, so geht es natürlich nicht. Wenn ich ein Null dahinter schreibe, dann kann ich nicht wahr schreiben. So weit sind wir noch nicht. Okay, habe jetzt hier eine Methode Load Speakers und ich gehe jetzt auch einfach hin, Refactor Extract Interface und mache jetzt einfach hier ein iData Provider Interface daraus. Schwupp, dann habe ich das hier schon. Ja, jetzt hat das AirShy Runtime Data Provider genannt. Ich nenne es nur iData Provider und implementiere eigentlich jetzt genau noch gleich einen zweiten Data Provider. Den nenne ich Design Data Provider. Gehe hier hin, implementiere dieses Interface und kann jetzt hier drin eigentlich lediglich irgendwelche Daten zur Verfügung stellen, die zur Design-Zeit verwendet werden. Machen wir auch noch diese Namespaces weg und Usings dazu und könnte jetzt hier einfach mal hingehen und sagen Return New Observable Collection von Speakern und mache hier einfach mal einen neuen Speaker dazu. First Name, Last Name, The Frog und machen wir nochmal ein. Alle Designer sind super, schreiben wir rein, damit der sich auch freut. Ja. Gibt es Designer hier, die nur designen? Okay, Gott sei Dank, sonst hätte ich bei der Aussage ja zurücknehmen müssen. Okay, habt es jetzt hier drin und kann jetzt in meinem VenView-Model einfach so einen iData-Provider hier bauen. Das heißt, ich mache mir eine private Property, iData-Provider und initialisiere die einfach hier in meiner LoadData-Methode. Das heißt, ich drücke mal kurz F12, um da hinzuspringen. Den Code schmeißen wir raus. Und ich sage hier einfach, if designer properties get is in design mode, muss da ein neues Framework-Element machen, kann ich einfach so machen. Oder ich könnte auch von außen auf meinem View-Model diese Design-Property setzen. Wenn ich im Design-Mode bin, sage ich einfach, Data Provider ist gleich New Design Data Provider. Und ansonsten zur Laufzeit nehme ich natürlich den anderen. Provider. Und sage hier einfach, Speakers ist gleich Data Provider Load Speakers. Okay, jetzt habe ich diesen Split gemacht. Ich bilde mal kurz das Projekt, schaue, ob alles noch läuft. Nee, natürlich nicht mehr. Ja, eine Klammer vergessen, habe ich mir schon gedacht. Bild das Projekt nochmal und ich sehe, zur Laufzeit alles nach wie vor gut. Und wenn ich jetzt in Visual Studio schon in meinen Designer reinschaue, sehe ich noch nichts. Keine Daten da. Ich frage mich zuerst, warum. Mir wird sofort klar, mein MainView-Model wird hier im Konstruktor dem Data-Kontext zugewiesen und dieser Konstruktor wird vom Designer nicht aufgerufen. Der instanziert das Objekt über einen anderen Weg. Das heißt, meine Lösung ist ganz einfach. Ich gehe einfach in XAML-Code rein und tue in XAML diesen Data-Kontext von meiner View quasi auf das View-Model setzen. Das heißt, wenn ihr mal Beispiele seht, wo es in der Code-Behind-Datei gesetzt wird, dann wisst ihr schon, dass es zur Designzeit dann nicht funktionieren kann. Das heißt, ich hole mir kurz den Namespace hier rein, Speaker Manager View Model und kann jetzt hier mit diesem Mapping auf mein Main View Model zugreifen und kann es hier setzen. Und ich sehe jetzt schon, zur Designzeit kommt dieser Kermit und alle Designer, diese zwei Daten hier kommen raus. Und ich kann jetzt eigentlich hingehen und in meiner Code Behind Datei das auch entsprechend anpassen, dass ich hier einfach sage, ich lade mein Main-View-Model einfach aus dem Kontext. Ah, falsch rumgesetzt. Das hier unten brauchen wir dann nicht mehr, es steckt ja schon drin. Einfach um den Event-Händler zu bauen und habe zur Laufzeit das Ganze auch zur Verfügung. Das heißt, ich sehe jetzt schon hier, kommt das Ganze und ich habe es auch im Designer. Schauen wir uns mal an, wie es in Expression Blend aussieht. Ich springe hier kurz rüber. Ah, okay, das ist gar nicht das Property-Fenster hier unten. Jetzt kopiere mir kurz den Pfad zu meiner Solution. Sag Open Project, paste das hier rein. Ja, das war der Pfad zum Projekt. Ich nehme die ganze Solution. Paste das hier rein. Mach den Speaker Manager hier auf und sehe jetzt, hier sind eigentlich schon diese Daten mit drin. Und ich kann jetzt hier eigentlich schön designen. Ich kann hier hingehen und kann eigentlich in Expression Blend aufgrund vom View Model Pattern kann ich relativ simpel hier beispielsweise über Liste, kann ich jetzt hingehen, Edit Template oder Edit Additional Templates, Generated Items, kann ich quasi für jedes Item ein Template machen. Da habe ich jetzt einen Grid drin. Da mache ich einfach mal einen Textblock rein und noch einen Textblock. Und ich kann jetzt hier hin, ich sehe jetzt schon die zwei für meine zwei Datensätze. Ich wandle dieses Grid mal um in ein Stack Panel und gehe auf die Properties von dem Stack Panel und setze die Orientation von dem Stack Panel auf horizontal. Jetzt werden beide hintereinander angezeigt. Ich wähle den ersten aus, kann jetzt von diesem Textblock die Text Property suchen, finde die hier und da hinten gibt es dieses kleine Viereck. Ich klicke drauf, sage Data Binding. Und sehe jetzt hier, juhu, ich habe hier meine Speakers und ich kann hier sagen, First Name. Und ich sehe jetzt zur Designzeit schon, dass tatsächlich der Name drin ist. Und ich gehe auch auf den zweiten Textblock drauf und sage hier Last Name. Und gebe dem zweiten Textblock einfach noch ein bisschen Margin auf der linken Seite, dass er nicht direkt daran pappt. Und schon sehe ich, wie ich das anpassen kann. Ich könnte hier zu diesem Stack Panel dann auch gleich noch dazugehen und hier ein Image Element dazu pappen. Lassen wir es mal so groß, spielt ja keine Rolle jetzt. Und gehe hier hin und setze die Source-Property von diesem Image-Element, mache ich auch ein Data-Binding, setze es auf Foto und gehe vielleicht hier drüben auch gerade noch hin und pappe auf diese Seite, ja, gehe ich mal raus, pappe auf diese Seite von meiner Hauptansicht auch noch so ein Image drauf. Ich habe noch eins hier. Und setze von diesem auch die Source-Property, kann ich jetzt auch machen, Data-Binding. Ich sehe, ich bin hier auf dem Current Speaker, habe ich ja auf diesem Stack Panel als Data Context gesetzt, kann ja auch wieder das Foto auswählen und auswählen. Ich habe für die Designzeitdaten jetzt kein Foto gesetzt, aber wäre theoretisch auch möglich. Aber man merkt dann schon, um das Ganze zu initialisieren, muss ich natürlich einen gewissen Aufwand betreiben. Ich starte das Ganze mal direkt aus Blend raus und ich sehe jetzt, es gibt noch nicht so viele Fotos, aber ich sehe, ich habe die Listbox jetzt, sieht zwar ziemlich hässlich aus, müsste ich noch ein bisschen Zeit investieren, aber ich habe es jetzt eigentlich in Expression Blend geschafft, dank dieser Designdaten entsprechend das anzuzeigen, ohne da irgendwie Code dafür zu programmieren. Okay. Letzter Schritt, Unit Testing. Dafür mache ich keine Demo, wir sind bei 48 von 50 Minuten angekommen. Unit Testing. Hier habe ich ein Beispiel gemacht, einfach für mein Delete-Command, wie ich sowas testen könnte in dem Unit-Test. Ich mache meinen Main-View-Model-Accessor, tue dann die Daten dort initialisieren. Man merkt schon, ich habe jetzt hier eine simple Anwendung, aber bei komplexeren muss ich natürlich irgendeine Test-Datenbank haben, die ich immer wieder resetten kann auf den Testzustand, damit ich mir sicher gehen kann, in der Speaker-Tabelle sind genau 50 Speaker drin und wenn ich einen lösche, dann ist halt nach einer weg. Oder ich mache hier einfach einen Count auf die Speakers. Ich sehe, ich setze hier den Current Speaker auf den ersten Speaker, rufe anschließend das Delete-Command auf und prüfe anschließend, ob von diesen vier Leuten, die ich da erstellt habe, ob dann nur noch drei da sind. Okay, das wäre es gewesen von meiner Seite. Fazit halten wir kurz fest mit diesem Pattern. Es bietet bessere Unterstützung für Designer-Entwickler-Workflow, haben wir gesehen anhand von Blend. Logik habe ich unabhängig in meinem View-Model drin, das heißt gefundenes Fressen für Unit-Tests. In der Praxis sieht es eigentlich anders aus. Unit-Tests werden nicht so viel geschrieben, wie ich es bisher gesehen habe in verschiedenen Projekten. Es bietet sich an, für so ein Delete-Command, wie ich es jetzt gezeigt habe, weiß ich nicht, ob ich jetzt da vielleicht einen Unit-Test schreiben würde, eher wenn ich so Berechnungssachen habe oder so. Dort ist es immer sehr sinnvoll und für alles andere muss man einfach schauen, wenn man die Zeit dazu hat. Und die Anwendung hat eine super Struktur, ist besser wartbar. Allerdings auch, MVVM ist ein ziemlicher Hype. Es ist auch so, dass man nicht sagen muss, ich muss alles ganz zwingend. In manchen Fällen ist einfach wichtiger, ich packe den Event-Händler in meine Code-Behind-Datei rein und wenn es einfacher ist, wenn ich merke, es ist viel zu umständlich, mit diesen Pattern zu programmieren, dann mache ich es natürlich nicht nur, dass ich das Pattern eingesetzt habe auf diese Art und Weise, sondern immer ganz normal mit gesundem Menschenverstand. Okay, Kurz noch zum Abschluss, am Trivades-Stand gibt es eine kleine Verlosung noch. Erster Preis ist so ein Windows Phone von HTC. Zweiter Preis ist ein Gutschein für ein eintägiges Training bei uns. Und dritter Preis ist ein Buch von mir, das ich dann gerne noch signieren kann, falls erwünscht. Und damit sind wir am Ende angekommen. Die Slides werde ich zur Verfügung stellen. Ganz am Anfang, ich gehe gleich nochmal zurück über meine Homepage. Wer will, kann dort E-Mails schreiben, Fragen stellen. Die Demo werde ich auch auf meinem Blog bereitstellen, der auch auf meiner Homepage draufsteht. Damit herzlichen Dank und wenn es Fragen gibt, können wir die gerne jetzt anschauen und stellen. Vielen Dank.